Ich habe die Ehre heute, euch mal was zu predigen. Bevor ich anfange, könnten wir von dem ersten Lied, das war gar nicht geplant, die erste Strophe sehen, den Text der ersten Strophe. Ginge das? Weiter? Weiter? Ah, danke. Kann man da dieses Licht ausmachen, damit es besser lesen kann? Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Da habe ich gesagt, passt genau richtig. Ich möchte über Bekenntnis sprechen und das ist gut. Über Zustand, Empfinden und Gottes Sicht über uns. Und das hier hat mit persönlicher Wahrnehmung zu tun, was ich fühle, was ich sehe, was ich rieche. Und trotzdem ist Gott da. Diese Nähe, die wir leider nicht immer spüren, aber an die, die glauben sollen. Dankeschön. Ich habe eine kleine Datei. Bevor ich euch mal ein Kapitel lese, lasse ich euch das von einem Profi vorlesen. Und dann kommt es spannend. Es ist 1. Mose Kapitel 39.
Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, so dass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen, und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach:
Lege dich zu mir.
Er weigerte sich aber und sprach zu ihr:
Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen?
Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach:
Lege dich zu mir.
Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen:
Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus.
Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam, und sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach:
Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus.
Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte, und sprach: So hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, so dass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück.
Dankeschön. Der Titel meiner Predigt lautet: Identität mit Christus. Sind wir Gesegnete? Was erlebt denn Josef hier? Da ist ein junger Mann, der aus reichem Hause, sein Vater ist wohlhabend und der ist zusätzlich Papas Liebling. Der ist also an erster Stelle, was die Erbschaft betrifft. Und was passiert? Er wird als Sklave verkauft, nach Ägypten verschleppt und dort als Sklave verkauft. Das ist das, was er erlebt. Und anstatt in seinem schönen Gewand darum zu stolzieren, steht er ja nackt auf dem Sklavenmarkt. Warum nackt? Weil sichergestellt werden musste, ob die Sklaven irgendwelche Hautunreinheiten hatten. Also müssen sie nackt sein. Und als er dann bei Potiphar seinen Dienst antrat und später im Gefängnis, haben andere Leute von ihm profitiert. Denn alles, was er anfasste, gelang. Er war treu. Er wurde trotzdem ins Gefängnis geschickt. Das haben wir alles gerade gehört. Wenn ich in einer solchen Situation wäre, und ich vermute, ihr auch, ihr bekommt von Gott eine Verheißung, ihr seid Gesegnete, Gott hat was mit euch vor, etwas Großartiges. Und ihr seid Teenager, Papa ist reich, ihr werdet entführt und ihr erlebt 10% von dem, was er erlebt hat, werdet faktisch ohne eigenes Verschulden ins Unglück gestürzt. Und jemand würde uns dann sagen, der Herr ist mit dir. Ich würde das als Hohn empfinden. Und ich bin sicher, ihr genauso. Die Bibel ist aber wahr. Die Bibel sagt, Gott war mit ihm. Und wann sagt die Bibel das? Als er als Sklave ins Haus geht. Das heißt, es wurde gerade bestätigt, dass er Sklave ist, weil man ihn gekauft hat. Der kommt ins Haus Potiphars und dort, der Herr war mit ihm. Er war dermaßen mit ihm, dass sein Herr gesehen hat, dass alles, was er anpackte, aber Gott hat ihn nicht zurück zu seinem Papa. Wenn Josef die Wahl gehabt hätte, zwischen eine Segensquelle zu sein bei einem Fremden als Sklave und als Sohn reicher Eltern bei seinem Papa verwöhnt zu sein durch seine Mama, ich glaube, die Wahl wäre schnell. Wenn Gott sagen würde, was willst du, dass ich für dich tue, dann würde ich sagen, ich möchte sofort nach Hause zurück. Also hier handelt Gott eindeutig gegen unser Verständnis von Glück und Unglück. Oder? Aber der Herr war mit ihm, sagt die Bibel. Das ist interessant, dass man mit einem sein kann. Dürfte ich ein bisschen mehr Licht haben? Danke, ich denke, ihr seht mich jetzt besser. Gott war mit Josef und was sagt Gott darüber? Was sagt Gottes Wort über diese Geschichte? Der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das ist interessant, das ist der zweite Vers. Können wir mal das erste Bild sehen? Genau. Und so dürfte er im Hause des ägyptischen Herrn bleiben. Der Herr war mit Josef. Okay. Wenn die Bibel das sagt, heißt es, dass er es trotz seines eindeutig negativen Zustands gegen seinen Willen Gottes Segen erlebte. Wahrnehmung ist es interessant, was hat hier eigentlich keinen Platz. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seine Hand alles gelingen ließ, er hat gesagt, mach einfach, du machst. Wie praktisch, ne? Wenn ich so einen hätte, in meiner Nähe, den würde ich entsprechend auch, wir dürfen das hässliche Wort benutzen, ausnutzen. Der hat nichts dafür bekommen. Er durfte aber seinen Segen verwenden. Josef fand Gnade in den Augen seines Gebieters. Josefs Segen war für Potiphar sichtbar und gut. Gott segnete das Haus des Ägypters. Um Josefs Willen. Das ist der Segen Gottes auf Josef. Aber Josef selbst war vom Willen her und von seinem inneren Wunsch her hier in all diesen Passagen nicht berücksichtigt. Nach Josef hätte man geschrieben, und der Herr befreite Josef und erlaubte, dass er zurück zu seinem Vater ging. Aber Gott hatte etwas völlig anderes mit Josef vor. Segen sieht hier anders aus, als ich mir Segen für mich selber vorstelle. Also der Standort, den wir bei der Betrachtung haben über unser Leben, der spielt eine gewaltige Rolle. Wie sehe ich mich? Meine persönliche Wahrnehmung, meine Sinneswahrnehmung, ist das, was ich von mir halte? Oder ist es die verheißungsvolle, geistgeführte, bekenntnisunterstützte Wahrnehmung durch Gottes Wort? Ich habe bewusst hier komplizierte Worte benutzt, die werde ich gleich später erläutern. Es hat mit Glauben zu tun. Was ich in mir und um mich herum wahrnehme, das gegen das, was Gottes Wort über mich sagt. Dieser Kampf ist unser Alltag. Und es spielt keine Rolle, wie geistlich ich mich fühle, wie gut ich bin, welche Position ich in Gottes Reich habe, spielt keine Rolle. Jeder muss diesen Kampf ausfechten. Was bin ich? Bin ich das, was ich sehe, fühle, empfinde? Oder bin ich das, was Gott sagt, dass ich bin? Eine Frage des Glaubens. Aber was ist denn Glaube? Ja. Weil Glaube ist definiert in der Bibel. Das ist wortwörtlich ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Rechnen damit, dass das, was ich hoffe, tatsächlich kommen wird. Ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit, die noch nicht sichtbar ist, die nicht aber nicht minder wahr ist. Glaube ist, das zu sehen, was noch nicht sichtbar ist, und das zu erwarten, was noch nicht da ist. Der Gast kommt, das ist die Verheißung. Und dieser Gast, die Verheißung Gottes, materialisiert sich in meinem Leben. Das ist Glauben. Aber ich glaube nicht irgendwas, sondern ich glaube etwas, was von Gottes Wort kommt. Also ich glaube nicht, dass mein Nachbar, der mich nervt, sterben wird. Das ist nicht Glauben. Glaube basiert auf irgendwas. Glaube hat eine Quelle. Ich glaube, und Glaube wird unterstützt durch Gottes Geist. Woher kommt der Glaube? Der Glaube, laut Römer 10, Vers 17, kommt aus dem Hören der biblischen Botschaft. Glaube kommt von der Predigt. Glaube kommt auch von dem, es kann ein Video sein, es kann eine Kassette sein, oder Kassette kennen ja, glaube ich, die Jüngeren unter uns gar nicht mehr. Das ist eher für eine andere Generation. Sagen wir so, von einer MP3-Datei, die ihr mal hört. Und dann hört man etwas, was in einem etwas bewegt. Gottes Geist bewegt in uns etwas durch das Wort. Glaube ist immer wortbasiert. Der Glaube, den ich meine. Man kann natürlich falsch glauben. Man kann irre geleitet werden durch falsche Botschaften. Wenn ein Kind ständig hört, du taugst nicht, du bist schlecht, du hast hier wird nichts und wächst mit diesen Aussagen, wie das Kind es auch glauben, dann braucht man da wieder eine Entgiftung seiner Seele, um aus diesem Kind diesen Fehlglauben zu beseitigen. Es hat auch viel mit dem zu tun, wovon wir uns ernähren. Und deswegen ist es wichtig, dass man aufpasst, was ist meine Quelle. Glaube ist notwendig, um meine Wahrnehmung von Gottes Verheißung zu trennen. Glaube ist aber nur möglich, wenn die Quelle dieses Glaubens Gottes Wort ist. Und dann habe ich, wenn wir den Weg gehen des Glaubens, kann ich anfangen, etwas aufzunehmen, was in mir etwas bewirkt. Wozu brauche ich also Glauben? Um Gottes Verheißung in meinem Leben sichtbar werden zu lassen, sagt ja Hebräer 11,1. Um diese Erwartung überhaupt, ich kann ja nicht so tun, ich habe eine Predigt gehört, in der Predigt hieß es, ja, du musst ja bekennen und dann wird es passieren. Nee, es gibt keine magische Formel. Es ist nicht, weil der Lasso bekennt und es passiert oder wer auch immer, dann gehe ich hin und bekenne, ja, morgen kriege ich ein dickes Auto und meine Schulden sind weg. Und weil ich das jeden Mal ausspreche, passiert das. Ja, bei ihm ist es passiert, deswegen wird es bei mir passieren. Nein, so ist es nicht gemeint. Ich muss erstmal in mir diesen Platz bekommen durch das Wort Gottes. Wenn es in mir angekommen ist und wächst, wird die Frucht sein, dass alles, was ich ausspreche, richtig mit dem übereinstimmt, was in mir tatsächlich spürbar geworden ist. Ich versuche das anders zu formulieren. In einer bestimmten Situation reagieren wir oft ohne es überlegen und das, was rauskommt, entspricht genau unserem Seelen- und Glaubenszustand. Und dann erinnert man sich im zweiten Gang daran, oh, ich hätte lieber doch das andere bekennen sollen. Es ist so spät. Es ist ja keine Show, es ist ja kein... Wir machen uns selber was vor. Es ist doch viel, viel, viel besser zu sagen, hey, eigentlich bin ich eher down im Moment, aber ich wünschte mir, ich könnte richtig so glauben, wie es in deinem Wort ist. Ich habe diesen Glauben, ich schenke mir diesen Glauben. Das ist der Anfang. Und dann füttere ich meinen Geist mit dem Wort. Wisst ihr, was ich mache? Ich habe so ein paar Zettelchen, die nennen sich Post-it, Werbung ausgeschlossen. Und da drauf schreibe ich mal was. Und dann lerne ich das auswendig. Also, was mich seit Jahren begleitet, ist Jesaja 53. Durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Jesus hat gelitten, damit ich gesund werde. Das gilt für meine Knie, das gilt für was auch immer in meinem Körper, das gilt für jegliche Entwicklung, die in meinem Körper hätte stattfinden können, die aber nicht stattfinden darf, weil ich durch seine Striemen gesund worden bin. Ich warte nicht drauf, dass mein Fieber sinkt, um das zu bekennen. Es hat aber Jahre gebraucht, bis das bei mir so klar war, dass ich davon überzeugt bin, dass das die Wahrheit ist. Früher habe ich mir gedacht, ja, aber es tut trotzdem weh. Warum bin ich immer noch krank? Jetzt weiß ich, dass ich gesund bin. Es ist nicht eine Frage des Gefühls. Es ist das, was Gott in mir eingepflanzt hat. Und da bin ich richtig stur. Und es nützt dem Teufel auch nicht, zu versuchen, mir das Gegenteil einzuflüstern. An diesem Punkt ist er gescheitert. Denn ich weiß, es wird ein Tag kommen, da bin ich komplett, absolut beschwerdefrei. Ich kriege ja keinen Namen dazu, ne? Die denken, der Lasso, der spinnt jetzt wieder. Nee, das hat mir Gott geschenkt. Und ich muss mich nicht mehr anstrengen, um zu glauben, dass ich gesund bin. Aber das gilt für uns alle in allen möglichen Lebenslagen. Es ist also keine Sache, die man so, wie soll ich sagen, es gibt eine Verheißung in der Bibel, die spricht mich an. Herr, ich brauche Versorgung. Ich brauche Schutz. Dann nehme ich Psalm 91. Ja, dass ich denke, das ist ja der Schutzpsalm schlechthin. Wenn du den liest und die Verse und diese ganzen Schutzbehauptungen Gottes über dich drin, wenn du das liest, da kannst du keine Angst mehr haben. Vor Unfällen, vor Fliegen, vor Mücken, vor, keine Ahnung, Mäusen oder Spinnen, was auch immer einem Angst macht. Der mächtige Gott beschützt mich in allen Lebenslagen. Wovor soll ich noch Angst haben? Und so ist die Bibel voll solcher wertvollen Schätze. Und es heißt, wir müssen uns damit befassen, aufnehmen. Und dann funktioniert es. Es ist eine Entwicklung. Sehe ich meine Probleme? Also wenn ich mich natürlich betrachte, ja, da sehe ich meine Probleme. Ich sehe meine Imperfektionen. Ich sehe, dass ich nicht Mitte 90 bin, sondern 82. Es sind Leute, die denken, oh, ich bin ja nur Mitte was ist was und ich wäre gerne da. Oder ich bin so, ich wäre gerne so. Oder ich bin so, ich wäre gerne so. Jeder. Ich weiß, Männer haben ja so ihre Dinge, die sie anders hätten und Frauen auch. Also allgemein betrachtet erstmal und dann im zum Beispiel gehört zu meinem Heilungsprozess, dass ihr irgendwann werdet sehen, dass ich mit Haaren auf dem Kopf hier erscheine. Dann werde ja, ich habe kein Problem damit, aber ich denke, ich muss euch beweisen, allein für euch lohnt es sich, dass ich mit einer grauen Mähne hier erscheine, damit ihr seht, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Und danach mache ich es wieder weg. Denn so brauche ich kein Shampoo, ich finde das absolut entspannt. Es hat Vorteile. Aber wenn ich mich sehe, sehe ich ja meine Imperfektionen. Und meine Imperfektionen flüstern mir ein, du bist nicht gut genug für Gott. Guck dich mal an. Du hast hier und da versagt. Und wenn ich mich betrachte, und all diese negativen Stimmen höre, die mich noch kleiner machen, als ich eigentlich sein möchte, dann wachsen automatisch meine Zweifel darüber, ob Gott immer noch bereit ist, jemanden wie mich anzunehmen, geschweige zu segnen. Ist das so? Schlimmer kann es noch werden? Dann fange ich an, weil ich nun mal so ein nicht so toller Christ bin, denke ich mir, oh, es ist eigentlich normal, dass ich leide. Das will Gott so und ich finde, ich verdiene es zu leiden. Ich verdiene es zu leiden, ja? Denn so wie ich bin, kein Wunder. Schlimm, es wird immer schlimmer. Und irgendwann endet es bei manchen in Depression und dann denken sich, wozu noch länger leben? Es lohnt sich doch gar nicht mehr. Diese Selbstbetrachtung ist Gift fürs Leben und das ist vor allem eine riesengroße Lüge. Und der Herr der Lügen, den kennen wir alle, der flüstert uns immer Dinge ein, die halten wir für unsere eigenen Gedanken. Dagegen sollten wir Gottes Gedanken setzen. Und deswegen ist es immer gut und wichtig und mehr als das notwendig, sich aus Gottes Sicht zu betrachten. Das entspricht aber nicht unserer natürlichen, antrainierten Entwicklung. Wir sind anders aufgewachsen. Wir sind nicht mit Gottes Wort im Ohr aufgewachsen. Die Leute um uns herum, die reden ja nicht nur Gutes über uns. Die bombardieren uns nicht von klein auf mit Gottes Verheißungen über unser Leben. Oder wer von uns hier kann es sagen, seit meiner Geburt haben meine Eltern über mich nur Gottes Verheißung ausgesprochen. Du bist Gottes geliebtes Kind. Aus dir wird jenes und so, dass wenn sie den Mund aufmachen, nur Bibelverse raussprudeln. Ich gehöre nicht dazu. Und wir haben diese Hypothek zu tragen, dieses Päckchen. Das Schöne ist, am Kreuz hat einer gesagt, ich übernehme dein Päckchen. Ich dachte, ich sage jetzt Halleluja oder so. Diese Deutschen, die sind ja was. Das macht nicht. Ich komme aus Münster, das ist auch Deutschland. Ich kann genauso gut empfinden wie ihr. Aber die Bibel sagt, ich bin gesegnet. 1. Epheser, Entschuldigung, Epheser 1, 3. Oh, ist er so klein? Oh, eigentlich wollte ich das möglichst dick machen. Gepriesen sei unser Gott, sagt Paulus. Natürlich ist das Grund zur Freude. Warum? Der Gott unseres Vaters, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn es gibt einen Grund, warum er gepriesen ist. Er hat uns Anteil gegeben an seiner Fülle. Fülle. Nicht so bissi, no, hier, bissi, da ist Staub ab, was von meinem Kleid abfällt, darfst du haben. Nein! An seiner Fülle haben wir Anteil. In Christus! Merkt ihr das? Er steht ja nicht hier. Gesegnet sind wir, weil wir so tolle Menschen sind. Hier ist nichts, dass sie hier, wir haben Anteil an etwas in Christus. Jesus ist der Grund, warum du und ich Anteil an dieser Fülle haben. Und wenn Gott schenkt, dann schenkt er nicht geizig wie ich, denn ich behalte einen Teil für mich. Er schenkt anders. Es ist ja gut, dass Gott nicht so ist wie ich. Ich würde die Leute sortieren. Der hat mich, ich kann mich erinnern, das letzte Mal, der war nicht nett zu mir, der kriegt die Hälfte. Aber Gott ist, Gott sei Dank, nicht so wie ich. Und weil er so ist, wie er selbst sagte, aus meiner Fülle segne ich euch. Und das ist der Grund, warum Paulus sich freut. Halleluja! Er lässt uns Anteil haben an seiner Fülle, weil er das so will. In Christus, das ist Gottes Betrachtung über uns, ihr seid gesegnet. Da sagen wir wie Josef, sehe ich aber nicht, spüre ich aber nicht. Alles um mich herum schreit genau das Gegenteil dessen, was du gerade sagst. Jahre später, sagt Josef, es war Gottes weiser Plan, dafür zu sorgen, dass ich euch vorausgehe. Er sagt nicht mal, ihr mieses Schweine habt mich verkauft. Er sagt, Gottes weiser Plan war es, dass ich euch vorausgehe, denn es sollte die diese hässliche Zeit kommen. Und von meiner Position aus war ich imstande, die ganze Sippe zu retten. Das sagt einer, der im Einklang ist. Ich glaube, ich hätte vorher ein paar Rechnungen beglichen. Ich hätte aus den 10 älteren Geschwistern die 2, 3 herausgefischt. Das war aber nicht cool, was ihr da gemacht habt. So sind wir doch, wir Menschen. Wenn wir schon mal Macht bekommen, neigen wir dazu, diese Macht nicht immer weise zu verwenden. Deswegen ist es gut, dass nicht alle von uns machtvoll sind. Gott weiß warum. Also, ich habe hier genauso eine Wahrnehmung, die bedingt ist durch das, was wir leben, was wir erleben und das, was wir um uns herum, aus unserer Umgebung bekommen. Das aus meinem inneren Leben eventuell Selbstzweifel oder aus meinem äußeren Leben, aus meiner Umgebung, diese Umstände, die haben mit Gottes Sicht über mich nichts zu tun. Und deswegen war mir das Beispiel Josef so wichtig, weil das so krass auffällig ist. Denn bei Josef sieht man es. Jeder von uns würde sagen, gesegnet, glaubst du wirklich? Bei deiner Position, guck mal, wo du warst und wo du heute bist. Diese negative Entwicklung, möglicherweise hast du bestimmt gesündigt. Denn wenn du nicht was getan hast, warum soll dich Gott bestrafen? Das ist menschlich. Das ist unsere Sicht und ist nicht zuverlässig, wie die Geschichte zeigt. Ich würde sagen, wenn ihr heute nach Hause geht, nehmt zumindest diesen kurzen Satz. Der ist nicht aus der Bibel, der ist von mir. Ich glaube, also bin ich. Ich bin nämlich, was ich glaube. Glaube ich den Mist über mein Leben, werde ich diesen Mist weiterleben. Die einzige Möglichkeit, und da bin ich ernst dabei, die einzige Möglichkeit, Gott zu erleben, ist zu glauben, was Gott über mich sagt. Wir sind eine Lebensgleichung. Diese Lebensgleichung ändert sich nur, also das Ergebnis dieser Gleichung ändert sich nur, wenn wir Elemente dieser Gleichung verändern. Und das ist die Betrachtung meines Seins. Bin ich, was ich glaube, oder bin ich, was ich fühle? Und glaube ich das, was Gott über mich sagt, oder glaube ich das, was ich fühle, was andere über mich erzählen? Wir müssen uns entscheiden. Niemand nimmt uns diese Entscheidung weg. Niemand nimmt uns diese Entscheidung ab und keiner wird von uns aus etwas anderes tun als das. Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für Gottes Sicht über mein Leben. Gott sagt, also bin ich. Gott sagt, also bin ich. Und nicht Lasso sagt, also bin ich. Überprüft meine Bibelverse. Die sagen die Wahrheit. Ich sage nicht die Wahrheit. Ich interpretiere die Wahrheit. Gottes Wort ist wahr. Da sind wir uns einig, ne? Gottes Wort ist wahr. Das ist mein erster Schritt. Nächster Schritt. Ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist. Das ist in mir gekommen. Dritter Schritt. Diese Wahrheit, die wohnt in mir. Wenn sie in mir wohnt, wenn ich den Mund aufmache, was kommt daraus? Es kommt nicht daraus, oh, ich bin krank, es kommt daraus. Durch seine Stimmen bin ich geheilt. Und wenn es aus mir herauskommt, nennt man das Proklamation. Proklamation ist kein Werkzeug, um anderen zu imponieren. Proklamation ist das Produkt eines Glaubensschrittes, einer Glaubensentwicklung. Und wenn ich es proklamiere, weil ich es glaube, dann sehe ich das. Das ist der letzte Schritt. Gottes Wort kommt in mir Glaube kommt aus der Predigt. Ich bekenne das, was ich glaube. Und ich sehe das materialisiert werden in meinem Leben. Ich glaube, also bin ich. Ich fasse zusammen. Die Umstände sollten niemals, niemals Maßstab unseres Vertrauens in Gottes Segen für unser Leben sein. Niemals. Josef ist ein gutes Beispiel. Eine gesunde Glaubensentwicklung. Und ich habe festgestellt, dass ich diesen zweiten Punkt Wort für Wort in meiner letzten Predigt verwendet habe. Ich habe gesagt, oh, interessant. Nachdem ich es geschrieben habe, habe ich festgestellt, das ist genau derselbe Satz. Dann muss er wieder rein. Eine gesunde Glaubensentwicklung ist die Konsequenz unserer Identifikation mit Gottes Verheißung zu allen Segensformen aus seinem Wort. Körperlich, seelisch, materiell, sozial. Denkt ihr euch, was ihr für euer Leben braucht? Das alles ist in Gottes Verheißung für dich und für mich. Ich glaube, also bin ich. Amen.